I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte von meinem alltäglichen Leben aus Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und ist irgendwas Spektakuläres passiert? Nicht wirklich. Also ja, natürlich da draußen, da jagt gerade ein Skandal nach dem anderen. Einen greife ich hier auch mal auf, und zwar diese Abhörgeschichte der deutschen Offiziere. Ich will das gar nicht groß kommentieren. Was mir allerdings aufgefallen ist, der eine Soldat saß in Singapur. Und ich habe mich dann gefragt, wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja, dass ich da über diese Betreuermannschaft, die deutsche Betreuermannschaft des A400 gesprochen habe, ob das einer der Offiziere war, die aus Angst vor Spionage den Chinesen den Zutritt verboten haben zur A400. Das wäre in gewisser Weise nochmal zusätzlich ironisch genug. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auf diese Abhörgeschichte eingehen und auch nicht auf das, was sie gesagt haben und welcher Einfluss oder was das irgendwie mit dem Frieden und so weiter. Das können andere vielleicht besser. Was mir aber aufgefallen ist und was mir richtig unangenehm aufgefallen ist, die können ja überhaupt kein Deutsch. Das ist, ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Das ist wie, wenn sich Hussein und Jörg über ihren tiefer gelegten Zweier BMW oder Opel Manta unterhalten. Also eine extrem primitive Sprache, die dann auch noch so verdenglischt wurde. Ich weiß nicht. Also auf mich macht das den Eindruck von sehr dummen Menschen. Vielleicht sollte man bei der Bundeswehr mal Deutschkurse einführen. Das Zweite, das ist ja nochmal besonders interessant. Ich habe ja in der letzten Folge über die Flut geredet. Flut ist die, gehört so ein bisschen zur LTI, also Lingua Tertii Imperii. Wer sich dafür interessiert, sollte mal im Netz gucken unter LTI, Viktor Klemperer und so weiter. Das ist ganz interessant, wie Worte sich verändern über die Zeit, beziehungsweise wie sie genutzt werden von, ja, zum Beispiel von Systemen und so. Und Flut, oder wie das auf Sprachwissenschaftler Deutsch heißt, Naturkatastrophenmetaphern, sind tatsächlich sehr dominant gewesen in der Nazi-Zeit, wenn es um die Propaganda ging. Und da ist dieser Spiegelartikel jetzt mal wirklich beispielgebend. Also ich verlinke das mal, da kann sich dann jeder selber drüber Gedanken machen. Aber der Aufmacher ist, wie China jetzt den Weltmarkt flutet. Beton, Beton, Beton. Das war lange das chinesische Wachstumsmodell. Statt Wohnungen produziert die Volksrepublik jetzt Industriegüter im Überfluss, die sie im Rest der Welt abladen will. Es drohen neue Konflikte. Das ist ein astreines Beispiel für LTI und solche Naturkatastrophenmetaphern. Mal abgesehen davon, dass hier zwei Sachen zusammengemischt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist der heimische Wohnungsmarkt. Und wer die Sendung jetzt hier schon längere Zeit hört, weiß, dass die Migrationsbewegung von Westen nach Osten, also das waren jährlich ungefähr 16 Millionen Menschen, noch immer nicht abgeschlossen. Es sind nicht mehr so viele, aber diese große Völkerwanderung ist noch im Gange und die mussten natürlich auch mit Wohnungen versorgt werden. Und dass sich da manche Entwickler auch gedacht haben, sie können sich da irgendwie eine Profitscheibe abschneiden und ins Blaue hineingebaut haben, geschenkt. Das ist eben so. Das ist das eine, dass im Inland eben Wohnungen gebaut wurden. Das andere ist aber die Industriegüterproduktion oder die Produktion. China galt ja mal lange Zeit als Werkbank der Welt. Offensichtlich haben die Autoren das nicht so richtig mitbekommen. Und jetzt produzieren sie im Überfluss und wollen das im Rest der Welt abladen. Das ist so eine ganz klassische Propagandakonstruktion, die erstens sich was aus der Luft greift, was nichts miteinander zu tun hat, dann natürlich Beton, 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 also auch nochmal so in das Hirn hineinhämmern will und drittens dann eben diese Naturkatastrophen-Metaphern verwendet, wie auch Goebbels. Und ich habe mal eine Doktorarbeit rausgesucht, ich weiß gar nicht, ob das eine Doktorarbeit ist, auf jeden Fall eine Arbeit rausgesucht an einer deutschen Universität, wurde die abgeliefert. Da geht es um die Naturkatastrophen-Metaphern in der Sportpalastrede von Goebbels. Und das ist ein klassisches Beispiel. Wer jetzt denkt, naja, das ist vielleicht aus Versehen passiert, das glaube ich nicht. Also ich denke schon, das ist auch nicht das erste Mal und ich kann da auch mal ein paar Titelbilder vom Spiegel mit in die Shownotes tun. Das hat schon eine gewisse Methode auch. Hier geht es ganz eindeutig um koloniale Attitüden, wie in der letzten Folge gesagt. Und hier geht es natürlich auch um den klassischen Alltagsrassismus und vor allen Dingen eben auch gegen Asien. Und diese Asiaphobie, die ist gar nicht so neu. Die gibt es schon sehr lange. Da gab es ja mal auch eine gewisse Hochzeit in den USA. Nachdem die Chinesen fertig waren mit den Eisenbahnen, wurden sie wieder ausgeladen aus dem Land. Mit Gewalt tatsächlich und so weiter. Also die Geschichte der Asiaphobie ist ein wirklich düsteres Kapitel, das man allerdings in Europa kaum irgendwie zur Kenntnis nimmt, außer wenn mal irgendwo mal wieder, was weiß ich, ein Massaker stattgefunden hat oder sowas. Dieser anti-asiatische Rassismus, wobei ich immer noch wirklich ein Problem habe mit dem Wort Rassismus, mir aber auch echt kein besseres einfällt, denn es gibt keine Menschenrassen, um das auch mal klarzustellen. Hunde, ja, Katzen, meinetwegen auch, aber keine Menschen. Aber wie gesagt, mir fällt auch kein besseres Wort ein als Rassismus jetzt in diesem Fall. Und da weiß auch jeder, was gemeint ist. Aber nur, um das nochmal klarzustellen, dass dieser Begriff an sich von der Wurzel her verkehrt ist. Und das Konfuzius-Institut in Heidelberg, das macht am 14.03., also sind noch ein paar Tage Zeit, ein Webinar oder wie man das nennt, also eine Zoom-Konferenz, wie auch immer, zum Thema anti-asiatischer Rassismus. Das beginnt 19 Uhr, also das ist für mich, es wäre zum einen 2 Uhr nachts, das ist mir dann schon mal zu spät. Und zum anderen bin ich aber auch in der Zeit unterwegs. Ich bin nächste Woche wieder komplett auf den Beinen irgendwo hin. Und ja, also ich kann mir das leider nicht anhören. Vielleicht gibt es das mal als irgendwas zum Nachhören. Ich kann das nur empfehlen. Ich weiß natürlich nicht, über was geredet wird oder wie darüber geredet wird oder ob dieses Thema dann tatsächlich so ist, wie ich mir das denke. Grundsätzlich mal über verschiedene Formen der Ausgrenzung und insbesondere eben auch jetzt in diesem Fall der Ausgrenzung von Asiaten sollte man vielleicht schon ein bisschen Bescheid wissen im Westen. Wer möchte, wer sich das angehört hat oder daran teilgenommen hat, kann mir dann mal was reinwerfen hier. Also da wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand mal so eine Rezension gibt im Nachgang, wie das Ganze gewesen ist, wie das stattgefunden hat, um was es ging, wie das rezipiert wurde insgesamt und so weiter. Also es würde mich schon sehr interessieren. Aber ja, ich bin tatsächlich nicht in der Lage, mir das live anzuhören, was echt schade ist. Aber ja, kann man eben nichts ändern. So, das mal jetzt zu den Sachen zum letzten Mal. Und wie man am Titel schon gesehen hat, geht es diesmal um Fragen und Antworten. Ich bekomme hin und wieder Fragen gestellt. Häufig sind es immer die gleichen. Ich habe die mal zusammengefasst, um die jetzt hier zu beantworten. Ich habe da auch ein paar Fragen rausgeschmissen, die mir zu persönlich waren oder so. Da werde ich dann im Einzelnen vielleicht nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich bin ich natürlich sehr froh, wenn mir jemand Fragen schickt. Meistens beantworte ich die dann auch per E-Mail oder über Mastodon oder so, weil da kommen doch häufiger mal Fragen. Und jetzt hier einfach mal so, um die Fragen vorwegzunehmen. Und eine Frage, die ich jetzt ganz nach oben gestellt habe, das war nicht die häufigste Frage, ist das ein kommerzieller Podcast? Und dazu ein ganz klares Nein, abgesehen von der Werbung, die ich am Ende mache. Das ist aber wirklich nur Werbung, die bezahlt wird einmal im Jahr und wo ich keine Provision für die Produkte bekomme, die dort angesprochen werden. Also insofern ist er kommerziell oder auch nicht kommerziell, aber alles andere ist komplett nicht kommerziell. Das heißt, es gibt auch keinen, der hier irgendwie Einfluss nimmt und so weiter. Also es ist ein nicht kommerzieller Podcast, würde ich sagen, trotz der Werbung am Ende. Und dann kommt gleich die nächste Frage. Wirst du von Xi bezahlt? Das ist so die klassische Ad hominem Frage, wenn jemand keine Argumente mehr hat, dann kommt er damit um die Ecke und übrigens auch in Netzwerken, wo man das gar nicht vermuten müsste. Also am meisten wurde mir diese Frage bei Mastodon gestellt, aber auch natürlich in verschiedenen Foren und da natürlich vor allen Dingen das beliebte Heise Forum, das kann sich sowas natürlich nicht verkneifen, werde ich nicht und ich weiß auch gar nicht, wie man darauf kommt. Also ja, ich will das gar nicht weiter kommentieren, außer vielleicht nochmal einen Hinweis. Ihr könnt mich Arschloch nennen oder... Du dumme Sau! Ja, danke Klaus. Das ist alles okay. Das ist normale Kritik. Skitroll dagegen ist ein bisschen problematisch, weil das Schmähkritik wäre und damit auch justiziabel ist. Und wer mit sowas um die Ecke kommt, ja, der begibt sich schon auf sehr dünnes Eis. In dem Zusammenhang möchte ich mal an den Fall Navinia Heiden erinnern. Da verlinke ich mal einen Golem-Artikel, die auch entsprechend von der Welt Skitroll genannt wurde oder so ähnlich und sich dann eine ziemlich große Summe an Schmerzensgeld erstritten hat. Denn das diese Schmähkritik ist nicht mehr von der Kunstfreiheit gedeckt. Also nochmal abschließend, nein. Und ich ehrlich gesagt wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll. Bekomme ich Geld von Spotify? Das geht eigentlich fast in die gleiche Richtung. Also Podimo, Spotify und so, wo man überall den Podcast tatsächlich hören kann, die bezahlen mir nicht einen Cent. Ich bekomme da nicht eine müde Mark. Denn so funktioniert das nicht mit diesen Plattformen. Die Plattformen kapern im Prinzip die Podcasts und füllen damit ihr Portfolio auf. Also sagen, oh, wir haben hier 200.000 Podcasts oder wir sind die größten Podcast-Anbieter der Welt oder irgendwas. Aber in Wirklichkeit kapern sie nur die freien RSS-Feeds, die da draußen rumlaufen, so auch meinen, und veröffentlichen das unter ihrem Firmennamen. Ich wundere mich eigentlich, dass das legal ist. Ist es aber, und es ist eigentlich auch ganz übliche Praxis. Und natürlich entsteht dann auch bei den Podcastern irgendwann so ein Druck, dann auch auf Spotify zu sein oder auf Podimo oder wie das auch immer heißt. Also melden sich dann sogar freiwillig dort an. Aber um das mal klarzustellen, nein, ich bekomme da nichts. Kommt noch hinzu, dass diese Walled Gardens wie Spotify oder Podimo tatsächlich gar nicht mal den größten Teil der Podcast-Welt abdecken, sondern eigentlich nur einen winzig, winzig kleinen Teil. Der größte Teil der Podcasts findet sich eben in der freien Podcast-Welt, über die überhaupt keine Plattform wacht. Und zwar funktioniert das eben über die sogenannten RSS-Feeds. Die kann man einfach abonnieren und dann bekommt man das auch Freihaus geliefert. Und um diese RSS-Feeds irgendwo einzufangen, gibt es sogenannte Podcatcher. Also auf Android-Seite wäre das AntennaPod, oder das ist der, den ich empfehlen würde, und auf iOS-Seite wäre das Overcast. Und je nachdem, was man jetzt für ein Mobile hat, dann geht man auf die entsprechende Seite, zum Beispiel auf meine Seite, und klickt dort den Abonnieren-Button und dann leitet einen das Handy direkt an die Podcast-App beziehungsweise an den Podcatcher weiter. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, beide haben eine ganz gute Suchfunktion integriert. Also man kann dann auch China Tagebuch eingeben zum Beispiel, da würde man das auch finden in dem Podcatcher. Und wenn man mal vergleicht, wie viele Podcasts dort sind und dann vergleicht das beispielsweise mit Spotify, das ist wirklich Legion. Also das sind Größenordnungen dazwischen. Spotify ist nur, ja, man kann schon fast sagen, nur so ein kuratierter Ausschnitt, obwohl es gar nicht kuratiert ist. Also wer die volle Breitseite will, der sollte sich einen Podcatcher besorgen. Nächste Frage, bist du ein Journalist? Nein, würde ich sagen. Also ich habe 2005 mit der journalistischen Arbeit angefangen, nebenberuflich, neben meinem Beruf als Ingenieur, weil ich gefragt wurde, ob ich Artikel schreiben kann für ein Fachmagazin damals. Ich habe auch vorher schon Artikel geschrieben für die Kunststoffzeitung und solche Sachen, also überwiegend Fachartikel. Und das gleitete dann immer mehr in so einen journalistischen Betrieb hinein. Und ja, im Prinzip seit 2005 kann man sagen, war ich fast nur noch journalistisch unterwegs. So bis 2020. Aber seit 2020 mache ich nur noch Corporate-Sachen und überhaupt keine oder fast keine journalistischen Sachen mehr. Ich habe 2020 auch tatsächlich meinen Journalistenausweis zurückgegeben oder nicht verlängert, besser gesagt. Und ich mache hin und wieder noch mal Artikel, aber nur, wenn ich darauf direkt angesprochen werde. Ich veräußere keine Artikel mehr. Ich gehe auch nicht auf irgendwelche Themen direkt zu, dass ich sage, hier, das könnte ich verkaufen oder so. Also nein, die Gründe da sind extrem vielfältig. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass der Journalismus so, wie er stattfindet, eigentlich eine ziemliche Schlangengrube ist. Und man merkt das ja auch an diesem Spiegelartikel oder man hört das ja oder man liest es selber oder hört es auch selber oder sieht es im Fernsehen, dass das mit dem Journalismus im Augenblick ja nicht so weit her ist. Es gibt sicher Beispiele, wo das ganz ausgezeichnet funktioniert und es gibt ganz sicher auch Kollegen, denen man da überhaupt gar nicht ans Rad pinkeln kann. Aber es werden immer weniger und die Stimmung wurde immer schlechter und ich hatte keinen Bock drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, seitdem ich nur noch Corporate mache, fühle ich mich auch deutlich freier. Also wie gesagt, ich mache das nur noch, wenn ich direkt angesprochen werde. Von mir aus gehe ich auf keinen mehr zu, um da irgendwie Artikel zu verkaufen. Nächste Frage, willst du mal mit jemandem zusammen einen Podcast machen? Ja, prinzipiell habe ich nichts dagegen. Es ist nur organisatorisch eine Herausforderung. Also jede Woche, das ist zum Beispiel ganz schön kompliziert, aber man könnte sich auch auf einen anderen Modus einigen. Aber das ist schon ganz schön anstrengend. Und ich merke das eben auch bei vielen Podcasts, also jetzt insbesondere China-Podcasts, die ich ja direkt verfolge. Das fängt dann immer so an, die berichten dann wöchentlich, dann wird es zweiwöchentlich, dann monatlich und dann so einmal im halben Jahr oder irgendwie so. Und häufig wird dann angeführt bei den Gründen, warum das mal wieder so lange gedauert hat. Ja, wir hatten Probleme zusammenzufinden und das glaube ich auch. Also es ist schon so, dass man, wenn man zu zweit irgendwas macht, sich natürlich organisieren muss. Und wenn man nicht im selben Ort lebt oder sogar vielleicht am besten noch in derselben Straße, dann wird das immer komplizierter mit der Zeit. Und ja, also prinzipiell ja, ich würde schon ganz gerne mal mit jemandem zusammen machen. So ein Solo-Podcast ist auch ein bisschen anstrengend. Aber mir ist ganz klar, wie kompliziert das Ganze ist. Und dann kommt die Frage, würdest du mit mir einen Podcast machen? Also das habe ich hier auch zwei Anfragen bekommen. Im Prinzip ja, gilt das Gleiche. Aber das Thema muss mich auch wirklich reizen. Also asiatische Musik, da habe ich tatsächlich mal aktiv geworben, ob jemand mit mir zusammen, also ich habe geworben, ob jemand mit mir zusammen einen Podcast darüber machen möchte. Aber da war die Response relativ mau. Asiatische Musik, asiatische Kultur oder Kulturgeschichten insgesamt, das kann ich mir schon vorstellen. Das wäre schon sehr interessant. Da würde ich auch irgendwie versuchen, mir dafür Zeit freizuräumen. Aber auf keinen Fall würde ich einen dieser typischen Podcasts machen, wie es sie tausendfach gibt und die mich, wenn ich ganz ehrlich bin, regelrecht anöden mittlerweile. Also das sind Podcasts über Serien, Podcasts über True Crime, Podcasts über Technik und sogenannte Laber-Podcasts. Das nicht, auf gar keinen Fall. Also das ist in meinen Augen so ein bisschen vertane Lebenszeit. Wir bleiben noch beim Podcast. Die nächste Frage ist, welche Technik benutzt du? Ja, also dieser Podcast ist self-hosted. Das heißt, ich habe einen eigenen Server. Und dort habe ich eine WordPress-Instanz und diese WordPress-Instanz ist im Prinzip nur eine Engine, um die Podlove-Tools zum Laufen zu bringen. Und mithilfe dieser Podlove-Tools verteile ich im Prinzip diesen Podcast. Also da ist keine Plattform oder kein Podcast-Provider oder irgendwie was dahinter, sondern das kommt alles aus meiner Hand. Das heißt, ich habe die maximale Kontrolle und ich habe aber auch relativ geringe Kosten. Die einzigen Kosten, die ich habe, sind die Serverkosten und das ist nicht so viel. Ich habe verschiedene Versuche gestartet mit solchen Podcast-Anbietern. Also es gibt ja so Plattformen, wo man sagt, hier kannst du deinen Podcast starten. Das hat sich am Ende alles als irgendwie viel zu klebrig herausgestellt. Und man hat da auch extrem wenig Kontrolle drüber und wundert sich jedes Mal, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst werden und die Preise erhöht werden. Nee, also das kommt bei mir nicht mehr in Frage. Und zur Technik. Ja, ich habe mir mal so eine kleine Podcast-Butze gebaut, so aus Karton und Mollton und sowas, für zwei Personen. Und das ist wie so eine Sprecherkabine, wo wir uns gegenüber sitzen. Da drin steht ein kleines Pad, das aber meistens aus ist. Also ich verwende das eigentlich gar nicht. Und ein Aufnahmegerät, das ist jetzt in meinem Fall ein H6. Und wenn ich alleine bin, dann ist das ein Beyerdynamic DT297 mit 250 Ohm, also ein Mikrofon- oder Hörgarnitur. Und wenn wir zu zweit sind, dann verwenden wir zwei einfach das SM58. Beziehungsweise, wenn ich mir von außen einen Gast reinhole, dann verwenden wir so ein spezielles Tool, das nennt sich Session Link, mit dem man sich dann praktisch in Studioqualität unterhalten kann. Also das ist so die Technik, das ist wirklich sehr weit runtergefahren. Das ist sehr einfach. Ich hatte das früher mal viel komplizierter, aber das hat sich bei mir als das Beste erwiesen, dass wirklich absolut sicher ist gegenüber irgendwelchen Störungen, Ausfällen und so weiter. Und ich muss sagen, dieses H6 ist auch mega robust. Also das hat schon so einiges erdulden müssen. Das werde ich auch nicht ändern die nächste Zeit, weil das einfach so super funktioniert und qualitativ völlig ausreichend ist. Und als DAW, also Digital Audio Workstation, verwende ich DaVinci Resolve tatsächlich. Ich hatte lange Zeit Studio One, aber DaVinci Resolve hat ja intern diesen Fairlight eingebaut und ich mache alles, was ich an Post-Production habe, nur noch in DaVinci Resolve. Studio One benutze ich kaum noch, höchstens mal zur Aufnahme, wenn ich was mit Session Link mache oder so, aber sonst gar nicht mehr. Also auch das ist sehr einfach. Und übrigens, DaVinci Resolve, da gibt es auch eine kostenlose Version. Ob man damit alles das machen kann, was ich damit mache aktuell, weiß ich nicht. Aber im Prinzip ist der Fairlight drin und das ist eine vollwertige DAW für null. Also das ist schon ziemlich cool. Was nichts mit der Technik zu tun hat, aber ob ich mich jetzt hier vorbereite, naja, ein bisschen schon. Also jetzt hier die Fragen zum Beispiel habe ich mir vorher aufgeschrieben, aber natürlich nicht die Beantwortung, aber so, damit ich da so eine gewisse Stütze habe. Und auch sonst über die Woche hinweg passieren eben so Sachen, die ich im Podcast erwähnen will. Wenn ich mir die nicht aufschreiben würde, würde ich sie wieder vergessen. Also ein bisschen bereite ich mich schon vor, aber ich mache das auch nicht so überbordend. Bei der Gelegenheit, wer selber podcasten will, der kann mich gerne ansprechen. Ich helfe da wirklich gern. Aber es gibt auch eine ganz gute Adresse, wo man wirklich gute Informationen findet, wie man überhaupt erstmal anfängt. Und zwar ist das sendegeht.de. Also kann ich jedem empfehlen, der sich für Podcasten interessiert. Nächste Frage. Jetzt kommen wir mal weg von Podcast und Technik. Wie bist du nach China gekommen? Gründe etc.? Ja, diese Frage habe ich schon oft beantwortet und das will ich mir jetzt hier sparen, weil sonst sprenge ich auch ein bisschen den Zeitrahmen. Ich habe aber dazu auch mal einen Artikel geschrieben, tatsächlich gar nicht so lange her, im Strohhalm. Das ist eine Straßenzeitung aus Rostock und da drin habe ich mal relativ intime Weggründe auch geschildert, wie es überhaupt dazu kam. Und den verlinke ich mal in den Shownotes. Wo warst du überall in China? Tja, eigentlich schon überall. Also auch die exotischen Provinzen Tibet und Xinjiang war ich schon. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass ich schon in jeder Provinz war. Meine Frau sagte das mal, dass ich eigentlich jede Provinz schon abgefahren habe. Aber ich kann mich auch echt an viele Sachen gar nicht erinnern, weil das waren dann eben Messen bzw. Firmen-Events. Und das geht dann so, ich fliege dahin, werde dann abgeholt meistens mit irgendeinem Bus, Taxi, Auto, irgendwas. Dann ist da Event und dann beziehungsweise Messe und dann fliege ich wieder zurück. Also ich kriege häufig von den Orten, wo ich hinfliege, gar nichts mit. Ich war zum Beispiel mal an den Irmay Mountain zu einem Firmen-Event von einer Firma, die ich jetzt ehrlich gesagt vergessen habe, aber ist auch egal. Und ich wusste, dass ich da war. Aber als wir dann mal so touristisch dorthin gefahren sind, da habe ich erst gemerkt, dass ich schon mal dort war und habe mir gedacht, ach guck, so. Also das sind immer so zweierlei Sachen, aber wahrscheinlich war ich in jeder Provinz. Was ist meine Lieblingsprovinz? Das ist Yunnan, meine Lieblingsstadt, das ist natürlich Hangzhou. Was soll ich auch noch sagen? Also ja, ich kenne eigentlich ganz China und ich würde tatsächlich gerne mal ein bisschen mehr Zeit in manchen Gegenden verbringen. Also insbesondere Yunnan würde ich schon gerne mal ein bisschen rumstromern, länger rumstromern. Ach, übrigens bei der Gelegenheit, der Lange Marsch ist wieder unterwegs. Also Christian und Volker sind wieder on the road. Die werden hier bestimmt auch mal wieder was reinschmeißen. Da muss ich überhaupt mal nachfragen, ob sie Lust dazu haben. Also die sind, glaube ich, jetzt gerade in der Yunnan-Provinz. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Das ist so die Provinz, wo ich eigentlich am liebsten mal ein bisschen Zeit verbringen wollte. Eine Frage, die jetzt seit der Visafreiheit sehr oft kommt, ist, kann ich dich mal besuchen? Und ich frage mich, warum? Ich gehe ehrlich gesagt auch nicht, also wenn ich von mir aus gehe, ich gehe nicht unbedingt auf Leute zu, die irgendwo einen Podcast machen in Deutschland und frage die, ob ich die mal besuchen kann. Also die Frage ist schon, warum? Ich möchte eigentlich nicht Besuch von jedem Podcast-Hörer haben. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber weil einfach auch meine Zeit ein bisschen limitiert ist und ich gar nicht weiß, warum und wieso. Und dann sitzt man da vielleicht im Café, sitze ich gegenüber wie bei einem Blind Date oder so und hat sich nichts zu erzählen. Ich stelle mir das sehr schrecklich vor. Also ich bin auch eigentlich nicht so der Typ, der da so gerne direkt auf Menschen zugeht oder so. Aber es kann natürlich sein, dass es wirklich einen Grund gibt, sich mit mir zu treffen. Also zum Beispiel, jemand hat ein konkretes Projekt, jemand möchte einen Teeladen aufmachen und sucht da so Kontakte und möchte einen Featurefilm über seinen Tee haben, den er in China einkauft oder sowas. Oder eben eine PV-Firma möchte irgendwas mit mir zusammen machen oder so zu einem ganz konkreten Thema. Dann kann man sich auch mal treffen, aber das kann man dann vorher ja über die üblichen Wege, also über E-Mail oder was auch immer, abkaspern irgendwie. Aber einfach so, ich möchte dich mal treffen, eher nicht, muss ich ehrlich sagen. Also möchte ich nicht. In dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das so ein, vielleicht ist es auch so eine Podcast-Geschichte oder so, ich keine Ahnung, wie das kommt, aber ich verfolge auf YouTube eine Russin, Natascha heißt sie. Das ist ein interessanter Blog tatsächlich, den ich auch schon seit Jahren verfolge. Die kommt aus dem Fernen Osten, also ganz weit östlich in Russland, also sehr dicht an Japan dran und an China und so weiter. Und sie berichtete früher, wie das dort so ist und so. Aber man hat dann im Laufe des Podcasts mitbekommen, beziehungsweise im Laufe dieses Vlogs dann eben mitbekommen, wie sie ja die ganze Situation in Russland wahrnimmt. Und dann musste sie tatsächlich emigrieren. Und sie ist jetzt in Georgien als Emigrantin, ja, und versucht sich da irgendwie durchzuschlagen. Und das ist alles, ja, das ist auf der einen Seite ziemlich bitter und auf der anderen Seite aber auch irgendwie erhellend. Also man merkt eben auch, wie es denn den Russen geht mit diesem Konflikt. Die werden ja im Augenblick so ein bisschen ausgeblendet. Denn es ist nicht so, dass alle Russen das besonders prickelnd finden, was da gerade passiert. Und die mit der ganzen Geschichte natürlich hadern oder eben auch ja emigrieren und dann das bittere Immigrantendasein irgendwie auf sich nehmen. Naja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, sie berichtet eben auch davon, dass sie dann ja regelrecht gestalkt wurde in Georgien, also von irgendwelchen Amerikanern, die dann was von ihr wollten oder so. Ah, ich weiß nicht. Also irgendwie verstehe ich die Menschen auch nicht, die denken, dass wenn man jetzt öffentlich ist über einen Podcast, dass man dann auch über deren Leben verfügen kann. Das scheint so ein generelles Missverständnis zu sein, denn dem ist nicht so. Also ich lege schon sehr viel Wert auf meine Privatsphäre. Deswegen habe ich ja hier auch nicht alle Fragen reingelassen. Okay. Wie oft bist du in Europa? Ja, jetzt wieder so 2 bis 3 Mal im Jahr. Das war ja mal anders. Also die Pandemie hat mich ja fast 11 Monate festgenagelt in Deutschland und dann 2,5 Jahre hier in China. Aber jetzt geht das ja alles wieder ganz gut hin und her. Und ich war ja letztes Jahr auch 3 Mal in Deutschland. Und ja, dieses Jahr war ich schon 1 Mal in Deutschland, fällt mir gerade ein. Also dies Jahr auch noch so 2 Mal bestimmt, mindestens. Dann die vorletzte Frage, kann man dich irgendwie unterstützen? Ja, indem man den Podcast verbreitet, indem man die Reichweite erhöht. Ja, also das ist die Unterstützung, die ich mir wünsche. Also den an andere Leute weitergeben, das ist okay. Spenden und solche Sachen eher nicht. Also ist nicht so, dass ich Geld nicht mag oder sowas oder ich mich dafür nicht dankbar zeigen würde oder so, doch schon. Aber ich habe nicht die Infrastruktur dazu. Ich habe keine Sachen, wo man Geld hinüberweisen kann oder so, außer mein Bankkonto natürlich. Aber also alles das ist nicht da und das ist auch irgendwie nicht Sinn dieses Podcasts, dass ich damit Geld verdiene. Das war nie der Plan. Ich weiß nicht, ob ich das einrichten soll, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Also, ob überhaupt so eine Bereitschaft da ist, hier zu spenden oder so. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt wirklich Unterstützung bräuchten. Also, es geht mir gut. Ganz ehrlich. Ich denke nicht, dass das in nächster Zukunft irgendwie passiert. Und auch die Frage, die hätte ich vorhin schon beantworten können. Ich habe ja einen Werbepartner, von dem bekomme ich keine Kommission, aber was vielleicht hilfreich ist, weil ich muss diesen Vertrag jedes Jahr verlängern, ist, dass man angibt beim Kauf, zum Beispiel bei Amazon oder wo auch immer man die Produkte kauft, dass man über mich dahin gekommen ist, wenn das geht. Ich habe keine Ahnung, ob man das beim Bestellvorgang irgendwie unterbringen kann. Das wäre tatsächlich hilfreich. Also die beste Unterstützung ist verbreiten, Themen hineintragen. Also da bin ich auch sehr dankbar. Wenn man Themen von außen hereinbringt, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, dann Fragen stellen, selbstverständlich, kommentieren. Da gibt es ja die üblichen Plattformen, wo man das machen kann. Ich muss allerdings sagen, ich bewege mich überhaupt gar nicht mehr auf iTunes oder sowas. Oder wie auch immer das jetzt heißt. Ich sehe da nicht wirklich Kommentare. Am einfachsten ist es wirklich kommentieren bei Mastodon beziehungsweise auf der Webseite selbst natürlich oder eben per E-Mail. Und ja, last but not least, sich dann eben als Interviewpartner anbieten. Also wenn man ein interessantes Thema hat oder ein interessantes Thema vortragen möchte, immer her damit. Das ist schon okay. Das wäre die Unterstützung, die ich mir wünsche. So, und last but not least, das habe ich aber schon ungefähr 2 Millionen Mal beantwortet, ist, wie kann man mit mir Kontakt aufnehmen? Da gibt es eine Webseite, die heißt umlauts.de. Da sind alle meine Calls. Und für mich die sympathischsten Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen, das ist einmal Mastodon und zum anderen E-Mail. Bei E-Mail ist es so eine Sache, das ist immer ein bisschen schwierig, ob das ankommt oder nicht. Das ärgert mich im Augenblick auch, weil ja Google da gerade wieder irgendwelche Anti-Spam-Maßnahmen ergriffen hat, die dafür sorgen, dass wahrscheinlich ein paar E-Mails bei mir nicht ankommen. Egal. Also E-Mail kann sein, dass das irgendwie durch irgendeinen Spam-Filter herausgefischt wird, ohne dass ich überhaupt das mitbekomme. Wenn es im Spam-Ordner landet, also bei mir auf dem Computer, dann bekomme ich das mit, weil den sehe ich regelmäßig durch und da fische ich dann auch tatsächlich immer mal wieder ein paar E-Mails raus. Also ja, E-Mail ist ein bisschen problematisch, aber Mastodon geht super. Blue Sky wäre schön, aber die haben noch keine persönliche Nachricht, also da geht's eben nicht. Und für die Leute, die in China waren, in China sind oder irgendwie doch öfter mal was mit China zu tun haben, haben wahrscheinlich WeChat. Das ist natürlich die allerbeste Lösung. Da kann man dann eben eine Kontaktanfrage stellen. Meistens füge ich den oder die hinzu, wenn man mir sagt, um was es geht. Jetzt einfach so aus dem Kalten heraus natürlich nicht. Und ja, das sind so die Möglichkeiten, wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann. So, das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Aber wir sind durch. Ich habe, wie gesagt, eine ganze Reihe von Fragen, die mir zu persönlich waren, herausgelassen. Da bitte ich um Vergebung, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich möchte da auch nicht mein gesamtes Privatleben breitreten. Ansonsten, das war's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Und jetzt kommt Reklam.
HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Versi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Versi. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com